Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden.
Frauen bewegen Geschichte, der Podcast zur Ausstellung des Haus der Frauengeschichte in Bonn.
Hallo, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben zu unserer ersten Podcast-Folge aus der Reihe Frauen bewegen Geschichte. Ich bin Kira Litzer vom Haus der Frauengeschichte. Wir haben in den letzten Monaten unsere Ausstellung ein bisschen erneuert, modernisiert und wollen in den nächsten Monaten mit Ihnen eine kleine Reise durch unsere Ausstellung machen, die einzelnen Räume vorstellen. Und heute wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick darin geben, was die Ausstellung im Großen und Ganzen so zu geben hat. Zusammen sitze ich hier mit meinen Kollegen.
Mein Name ist Mareike Schön und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Frauengeschichte.
Und mein Name ist Isabel Busch. Ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Frauengeschichte.
Ja, schön, dass wir heute hier zusammensitzen können. Das freut mich sehr und ein bisschen über unsere Ausstellung reden können. Ich habe es gerade erwähnt, wir haben die Ausstellung erneuert. Ihr zwei wart maßgeblich daran beteiligt, ihr seid nämlich die Kuratorin. Wollt ihr vielleicht ein bisschen verraten, was hat es eigentlich mit unserer neuen Ausstellung, mit dieser Modernisierung auf sich? Das Haus der Frauengeschichte, unsere Zuhörerinnen kennen es vielleicht noch nicht alle.
Genau, aufgrund der aktuellen Situation ist das Haus ja weiterhin geschlossen, beziehungsweise dann auch nur sehr eingeschränkt zugänglich, wenn wir wieder öffnen dürfen. Auch nach einer sehr langen Phase der Schließung, weil wir eben umgebaut haben. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, die Bildungsarbeit für Menschen, ist damit aber nur eingeschränkt möglich. Und daher möchten wir gerne mit Ihnen als unserem Publikum in Kontakt treten und Ihnen auch unabhängig von einem Besuch vor Ort eben Einblicke in unsere Ausstellung ermöglichen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Podcast-Format das zu tun und Sie mitzunehmen. Die Ausstellung gliedert sich in 7 einzelne Kapitel nach Handlungsräumen von Frauen in der Geschichte. Und die nächsten 7 Folgen sollen also jeweils eins dieser Kapitel ein bisschen näher in den Blick nehmen.
Ja, cool, danke schön. Isabel, die meisten haben ja wahrscheinlich bei dem Titel Haus der Frauengeschichte schon so eine vage Vorstellung, worum es eigentlich geht bei uns im Museum. Aber vielleicht möchtest du das noch ein bisschen erläutern, dass sich das Bild ein bisschen noch erweitert.
Ja, also das Haus der Frauengeschichte, das steht seit 2012 hier in der schönen Bonner Altstadt. Es wurde gegründet von Frau Professorin Dr. Annette Kuhn. Sie hat hier an der Uni Bonn als allererste Person einen Lehrstuhl für Frauengeschichte inne gehabt. Der wurde auch gegen sehr viel Widerstand durchgesetzt, beziehungsweise ihr schon bestehender Lehrstuhl wurde um den Aspekt Frauengeschichte erweitert. Und ja, diesem Thema hat sie sich jahrzehntelang gewidmet in ihrer Forschung. Und ja, nachdem sie auch schon während ihrer Zeit als Professorin einige Ausstellungen betreut hat zum Thema Frauengeschichte, hat sie dann eben 2012 hier in einer Dauerausstellung eine dauerhafte Institution für historisch-politische Bildung errichten können.
Frauengeschichte. Warum braucht es Frauengeschichte? Warum reicht nicht die allgemeine Geschichte? Was ist mit Frauengeschichte überhaupt gemeint? Ich könnte dazu noch ein bisschen was sagen. Warum ist Frauengeschichte so wichtig?
Ja, Frauengeschichte zeigt zum einen Frauen als Personen, die schon immer in der Geschichte aktiv gehandelt haben. Also sie werden sichtbar als Akteurinnen in der Geschichte. In der bisherigen historischen Forschung sind die Frauen meistens eher unsichtbar geblieben. Und es wurde einfach mehr der Eindruck vermittelt, dass Geschichte eine Geschichte von Männern war, die Dinge bewegt haben. Und dem war nicht so. Also Frauen haben schon immer sehr, sehr viel auf vielen Ebenen bewegt. Und diese Frauen stellen wir hier einmal vor. Also vor allen Dingen geht es einmal um Einzelpersonen, die vielleicht vorher nicht so bekannt waren, zum Beispiel Wissenschaftlerinnen. Aber es geht auch darum, verschiedene Lebensbereiche, eben die Lebensbereiche, die wir in diesen 7 Handlungsräumen vorstellen, klarzumachen, dass es da bestimmte Rollenbilder gab, die immer auch das Leben von Frauen allgemein bestimmt haben. Und dass das auch ein maßgeblich dafür ist, wie wir Geschichte allgemein sehen. Also es betrifft vor allen Dingen auch Bereiche wie Familie, die bisher ja immer als etwas Privates verstanden wurde, Aber wie sich schon also in den 70er Jahren hat ja auch schon die Frauenbewegung gesagt, das Private ist politisch. Und eben solche Dinge wie Rollenbilder in der Familie gehören auch definitiv in das öffentliche Bewusstsein. Und das wollen wir eben auch mit der Frauengeschichte zeigen.
Also erzählt die Ausstellung auch so ein bisschen was darüber, woher Geschlechterrollen kommen, wie sie reproduziert werden, wie wir das sichtbar machen können, dass das überhaupt passiert, im Gegensatz zu der Geschichte, die wir vielleicht so noch aus der Schule kennen oder aus anderen Museen auch.
Ja, genau. Denn Geschlecht ist ja nicht etwas, das jetzt von Geburt an festgelegt ist, sondern das wird eben im Laufe unseres Lebens auch hergestellt durch unsere Umgebung. Da spielen die Eltern eine Rolle, die Kita, Schule, FreundInnen, aber auch Medien, die wir konsumieren. All das vermittelt uns Vorstellungen davon, was Geschlecht ist. Und das hilft uns eben auch dabei, uns in diesem System einen Platz zu suchen. Oder es hindert uns eben daran, unseren Platz zu finden, weil nichts für das vorgesehen ist, was wir gern zu unserer Identität machen möchten. Und diese Vorstellungen von Geschlecht, die uns über diese vielen Kanäle vermittelt werden, die sind historisch gewachsen. Das heißt, dass Vorstellungen von Geschlecht, von männlich oder weiblich, sich auch verändern im Laufe der Zeit. Vieles aber auch sehr lang bis in die Gegenwart spürbar bleibt. Der Blick in die Geschichte kann da also sehr erhellend sein. Ein schönes Beispiel dafür sind Wissenschaftlerinnen. Frauen gelten bis heute als weniger geeignet für Wissenschaften, insbesondere für Naturwissenschaften. Das hat verschiedene Gründe. Vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse des 19. Jahrhunderts behaupteten zum Beispiel, Frauen hätten kleinere Gehirne und seien daher weniger intelligent. Frauen durften aber auch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht an Universitäten studieren, weil man Angst davor hatte, dass sie dann keine Kinder mehr bekommen würden. Heute wissen wir daher kaum etwas über die Frauen, die es trotzdem in die Wissenschaft geschafft haben. Denn sie haben eben oft nur Hilfsarbeiten ausführen dürfen und sind dann in Veröffentlichungen als Hilfswissenschaftlerinnen nicht genannt worden. Und da entsteht dann ein Zirkelschluss. Es gab keine Wissenschaftlerinnen. Warum gab es die nicht? Vielleicht hatten sie kein Interesse, vielleicht fehlten ihnen die Fähigkeiten dazu. Solche Annahmen hat man dann einfach schnell gemacht. Und Versuche zeigen, aber wenn man Mädchen vermittelt, dass sie weniger geeignet für Wissenschaft sind, dann verinnerlichen sie genau das auch. Berühmt ist da zum Beispiel der Draw a Scientist Test. Da werden Kinder gebeten, einen Wissenschaftler zu zeichnen. Und fast alle Jungen malen dabei einen Mann. Fast genauso viele Mädchen malen auch einen Mann. Die Mehrzahl der gezeichneten Personen ist weiß. Das funktioniert natürlich besser im englischen Sprachraum, weil es da keine weibliche Berufsbezeichnung gibt. Das zeigt aber sehr gut, dass dieses Stereotyp des weißen männlichen Wissenschaftlers sich schon früh bei Kindern einprägt. Ein ähnlicher Versuch ist die sogenannte Yes, I Can-Studie, die eben gezeigt hat, dass Mädchen sich eher vorstellen können, vermeintlich typische männliche Berufe auszuführen, wenn man ihnen vermittelt, dass in diesen Berufen auch Frauen arbeiten. Und deshalb ist es eben wichtig, diese vermeintlich historischen Wahrheiten immer wieder zu hinterfragen. Also gab es wirklich kaum Wissenschaftlerinnen oder haben sie vielleicht nur an anderer Stelle gearbeitet, zum Beispiel im privaten Raum, weil sie das öffentlich nicht durften. Und dann verschiebt sich das Bild ganz deutlich. Und genau das versuchen wir eben mit unserer neuen Ausstellung auch zu machen.
Das heißt also, bei uns in der neuen Ausstellung finden unsere Besucherinnen dann Beispiele für genau solche Themen und Fragen. Das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ihr habt eben schon mal erwähnt, die Ausstellung ist aufgeteilt in Handlungsräume. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr Einblick für die Zuhörerinnen da draußen geben, was genau in der Ausstellung so passiert, wie sie sich so ein bisschen aufteilt und vor allem auch, was uns vielleicht für spannende Ausstellungsobjekte erwarten, an denen sich genau sowas halt auch gut bildlich darstellen lässt.
Ja, gerne. Also einmal gibt es inhaltlich einen ganz klaren Meilenstein in der Geschichte, an dem sich schon feststellen lässt, dass sich ab da die Geschlechterrollen stark verändert haben. Und zwar ist das die Französische Revolution, beziehungsweise alles, was danach dann vor allen Dingen in Europa angestoßen wurde. Das betrifft vor allen Dingen die Demokratiebewegungen, die sich also von der Französischen Revolution haben inspirieren lassen. Das betrifft zum Beispiel die gescheiterte Revolution in Deutschland 1848, oder auch die Demokratiebewegung in Italien. Und im Zuge dieser Demokratiebewegungen hat sich manifestiert, dass die Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen immer noch stark verankert war in den Köpfen der Menschen. Also so stark nach außen das transportiert wurde, dass jetzt also Gleichberechtigung oder gleiche Rechte für alle in diesen Demokratiebewegungen zementiert werden sollten, galt das aber nicht für die Geschlechter. Und insofern ist also die Französische Revolution quasi der Beginn, ab dem wir uns also der Geschichte und der Frauengeschichte innerhalb der Ausstellung widmen. Und es gibt eben diese 7 Handlungsräume, von denen aus wir Frauengeschichte aus her widmen. Und das betrifft einmal in Raum 1 die Familie, dann Raum 2 Wirtschaft, Raum 3 Bildung, Raum 4 Wissenschaft und Kunst, Raum 5 politische Teilhabe, Raum 6 Krieg und Raum 7 Protestbewegungen. Und wie also die Rolle von Frauen oder überhaupt von den Geschlechtern in diesen 7 Handlungsräumen ausgesehen haben, vom 19. Jahrhundert aus bis heute, das beleuchtet also die Ausstellung in diesen 7 Handlungsräumen. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir auch immer am Ende jedes Raumes auch einen Blick auf die gegenwärtige Situation werfen. Denn das ist ja auch ein Teil unseres Bildungsauftrags, dass wir sehen, wie hat sich diese Entwicklung fortgesetzt und wie sieht es heute aus, gibt es da immer noch Handlungsbedarf?
Heute wollen wir ja noch nicht so explizit auf die einzelnen Handlungsräume eingehen, aber für Sie da draußen schon mal ein kleiner Teaser. Die nächsten Folgen werden sich nämlich genau diesen Räumen widmen. Wir wollen bis zum Ende des Jahres verschiedene Podcast-Folgen aufnehmen, eine im Monat, jeweils dann zu einem dieser Handlungsräume, die meine Kollegin Isabel gerade vorgestellt hat. Aber damit Sie nicht allzu lange warten müssen, wollen wir Ihnen schon mal einen kleinen Einblick liefern, und zwar unsere besten Exponate. Ich nenne sie mal beste, sie sind eigentlich alle toll, aber unsere spannendsten Exponate vorstellen.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch einige Exponate, die thematisch zu den Räumen passen und die vielleicht auch erstmal nicht auf den allerersten Blick einleuchtend sind. Warum sind diese Exponate in diesem Raum? Was haben die mit diesem Thema zu tun? Beispielsweise für in Raum 2 Wirtschaft, da können Sie in einer unserer Vitrinen Kaffeefilter einer sehr bekannten Marke finden, die bis heute in jedem Supermarkt zu finden ist. Und da stellt sich natürlich auch erstmal die Frage, was haben Kaffeefilter mit dem Thema Wirtschaft zu tun? Und diese Frage wird in unserer Ausstellung beantwortet.
Kaffeefilter und Frauengeschichte. Das hätten wir den Podcast auch nennen können. Das klingt auf jeden Fall sehr toll. Nee, Kaffeefilter und Frauengeschichte, das wird Sie erwarten, aber auch vieles, vieles mehr. Eine Frage, die sich natürlich auch direkt in den Vordergrund drängt. Frauengeschichte, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass Frauengeschichte und auch das Sichtbarmachen von Frauengeschichte, das damit auseinandersetzen, super wichtig ist für uns, für die Bildungsarbeit. Aber warum eigentlich? Es wird ja auch häufig, wird man mit dieser Frage konfrontiert, warum brauchen wir das heute noch? Sind wir nicht eigentlich gleichberechtigt? Sind wir nicht eigentlich schon wesentlich gleichberechtigter? Ist das etwas, was wir in der Ausstellung lernen werden?
Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, die Frage, was bedeutet eigentlich Gleichberechtigung? Denn wenn wir das als gleiche Rechte verstehen, dann sind wir natürlich zumindest auf dem Papier heute gleichberechtigt. Das heißt aber was anderes als Chancengleichheit. Benachteiligungen werden ständig an ganz unterschiedlichen Punkten in der Gesellschaft sichtbar. Zum Beispiel in der Wissenschaft, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen. Vorurteile gegenüber der Eignung von Frauen für Naturwissenschaften lassen sich nicht durch den Grundsatz im Grundgesetz ausräumen. Deshalb hat es auch dazu Studien gegeben. Bevor wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht werden, führt man oft ein Verfahren durch, das sogenannte Peer-Review-Verfahren, bei dem die Qualität bewertet wird. Und das Geschlecht des Autors oder der Autorin ist dabei manchmal bekannt, manchmal nicht bekannt. Und es hat sich eben gezeigt, wenn man das Geschlecht nicht kennt, dann werden häufiger Arbeiten von Frauen berücksichtigt in diesem Verfahren. Deswegen heißt es eben im Gesetzestext auch, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann weiter, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Dieser Zusatz wurde im Jahr 1994 eingeführt, weil sich eben gezeigt hat, dass Gleichberechtigung und Chancengleichheit zwei unterschiedliche Dinge sind. Und dieser Grundsatz der Gleichberechtigung ist deshalb total wichtig, denn daran muss sich eben alle andere Gesetzgebung auch messen. Und das funktioniert quasi wie ein Korrektiv unserer Demokratie. Etwas, das unsere Urgroßmütter definitiv nicht hatten. Ein anderer Punkt, mit dem sich unsere Urgroßmütter nicht so stark beschäftigen mussten, das, wie wir das heute müssen, ist zum Beispiel Sexismus in den Medien. Das gab es zwar auch damals schon, aber das war eben nicht so omnipräsent wie heute, weil wir heute eben mit Medien wie Fernsehen, Internet oder auch Werbung konfrontiert sind, die sehr stark an Bilder geknüpft sind und die eben dazu neigen, Frauen häufig auf sehr stark sexualisierte Weise mit sehr viel nackter Haut oder ähnlichen eindeutigen Gesten zu zeigen. Und das eben oft, obwohl das mit dem Produkt oder dessen Qualität, das da beworben hat, nichts zu tun hat. Und das kann im Übrigen auch Männer treffen, wenn da also mit Stereotypen, negativen Zuschreibungen gearbeitet wird. Das ist also was, womit sich unsere Urgroßmütter noch nicht so stark beschäftigen mussten. Das heißt, Feminismus wandelt sich natürlich auch und die Ziele wandeln sich.
Okay, also wenn ich mir das jetzt einfach nochmal vorstelle, als eine Person, die jetzt noch nicht unsere Ausstellung kennt, dann stelle ich mir das halt vor, wir erzählen in diesen Handlungsräumen, erzählen wir Frauengeschichte, wir erzählen Emanzipationsgeschichte als natürlich Teil der Frauengeschichte. Wir erfahren mehr darüber, was die Geschichte Auswirkungen auf heute hatte, in welcher Situation Frauen heute sind und setzen uns mit der Frage nach Gleichberechtigung auseinander. Aber bevor wir jetzt heute zum Ende kommen, würde ich ganz gerne noch ein Thema ansprechen. Und zwar, wie ist es eigentlich so, eine Ausstellung zu kuratieren? Und das vor allem, wie ist es während der Pandemie? In den letzten Monaten wurde all das, was unsere Zuhörerinnen jetzt leider auch noch nicht wieder sehen können, geschaffen. Und das alles über Online-Meetings, Telefonate. Keine von euch war dabei, als die Ausstellungstafeln aufgestellt wurden. Der Raumplan musste ohne Raum gemacht werden. Ja, was für Auswirkungen hatte das auf die Arbeit?
Ja, also eine Ausstellung unter Pandemiebedingungen zu machen oder generell eine Ausstellung zu machen, bedeutet natürlich immer sehr viel Arbeit. Das ist eine Kombination aus intensiven Recherchen und ganz viel Absprachen. Da muss man sich überlegen, wie funktioniert die Erzählung, wie ergibt das Ganze inhaltlich Sinn, sodass es auch ohne Vorwissen gut verständlich ist. Man muss sehr gut auf die Sprache achten, die man verwendet. Und das Ganze unter Pandemiebedingungen zu machen, ist, glaube ich, noch mal ein Stück schwieriger, weil es sehr viel räumliches Vorstellungsvermögen voraussetzt. Normalerweise macht man jetzt im Laufe so eines Prozesses mal eine Probeaufstellung, dann bekommt man ein Bild davon, wie sieht das alles am Ende aus, wie funktioniert das Licht, passt alles gut zusammen, auch inhaltlich. Das mussten wir jetzt aus der Ferne organisieren. Auch die Kommunikation mit der Grafikerin zum Beispiel, die die Tafeln gestaltet hat, ist dann so eine Sache. Sie konnte sich selbst die Räume nicht anschauen. Und dann muss man eben sehr gut beschreiben und sehr anschaulich werden, damit sie sich vorstellen kann, wie das aussieht und für welchen Raum sie eigentlich da Dinge produziert. Termine brauchen bessere Vorbereitungen. Wir haben beispielsweise einen Audioguide produziert, gemeinsam mit einem Tonstudio und einer professionellen Sprecherin. Und damit das eben sicher möglich ist, muss man vorher gute Absprachen treffen. Ich würde aber auch sagen, dass das Ganze unsere eigene digitale Kompetenz sehr gestärkt hat. Denn wir haben jetzt inzwischen ein solides digitales Veranstaltungsprogramm entwickeln können und diese Idee, beispielsweise auch für den Podcast, kuratorische Einblicke in die Ausstellung zu geben, das wäre ohne die Situation nicht entstanden. Und so hat also unser Angebot auf eine gewisse Weise jetzt auch eine größere Reichweite. Denn mit digitalen Angeboten kann man einfach mehr Menschen erreichen und eben auch solche, das finde ich besonders schön, die sonst eigentlich gar nicht zu uns kommen könnten.
Es ist tatsächlich auch für mich so gewesen, dass die inhaltlichen Absprachen, die haben sich rein aus dem Homeoffice heraus noch ganz gut erledigen lassen. Also vor allen Dingen, also gerade was die Absprachen zwischen Mareike und mir anging, als Textautorinnen der Schautafeln, das funktionierte sehr gut. Und das ließ sich also auch wirklich auch online sehr gut machen, über Online-Meetings. Auch die Zuhilfenahme anderer Teammitglieder beim Lektorat. Das funktionierte alles auf jeden Fall auch sehr gut. Aber alles, was darüber hinausging, also gerade eben diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal die 3D-Aspekte, sprich also wirklich also alles, was die Raumgestaltung hier auch anging und die Aufstellung der Tafeln, da hat man tatsächlich gemerkt, da gab es definitiv einen Nachteil, dass nicht so viel vor Ort gemacht werden konnte und dass man eben nicht noch häufiger, also nochmal nachmessen konnte. Und da hat es dann eher dann schon also kleinere noch Hindernisse gegeben, die wir aber alle mit einer großen Teamleistung oder einer großartigen Teamleistung doch noch meistern konnten. Ja, und was Mareike auch schon vorhin ansprach, also die digitalen Elemente, da haben wir definitiv unsere Kompetenz erweitern können. Und das sind ja auch Elemente, die sehr zukunftsträchtig sind und wo die Reichweite auch sehr viel stärker ist als nur im rein analogen Raum. Und da sehe ich definitiv auch eine größere Zukunft dran. Und das ist also schon, also es war definitiv ein zweischneidiges Schwert, jetzt unter Pandemiebedingungen zu arbeiten. Eine Herausforderung, aber an der wir auf jeden Fall auch alle gewachsen sind und wo auch schon Weichen gestellt werden konnten für die Zukunft.
Ich danke euch auf jeden Fall als allererstes schon mal für dieses erste Interview. Fand es sehr schön, nochmal mit euch über die Ausstellung zu reden, auf so einer anderen Ebene. Und nächsten Monat soll es ja auch schon weitergehen mit Raum 1. Isabel, hast du vielleicht Lust, uns einen kleinen Einblick zu geben, worum es da gehen wird in der nächsten Folge?
Ja, Folge 1 wird sich mit Raum 1 der Aufstellung beschäftigen und das ist eben der Themenbereich Familie. Und da wird es zum einen darum gehen, wie vor allen Dingen Gesetze im 19. Jahrhundert das Familienleben regelten, in was für einem Ausmaß, in was für einem sehr starken Ausmaß und was noch sehr, sehr lange Auswirkungen hatte und was das konkret vor allen Dingen auch für Frauen bedeutete. Aber auch wie schon also sehr stark in den Köpfen zementierte Bilder davon, wie denn die ideale Rolle von Frauen innerhalb der Familie auszusehen hat. Ja, wie sich das entwickelt hat und was das auch immer noch für bis heute für Auswirkungen hat. Nur als kleiner Teaser.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen unserer ZuhörerInnen schon Bilder entstanden sind. Die Rolle der Frau, Familie, Haushalt, da gibt es wahrscheinlich schon ein paar Vorstellungen, von welchen Rollenbildern wir da sprechen.
Ich bin gespannt darauf, wenn wir das nächsten Monat vertiefen werden. Mareike, vielleicht kannst du verraten, was die Zuhörerinnen neben dem Podcast in den nächsten Wochen noch so erwarten wird.
Ja, schauen Sie doch mal auf unserem Blog vorbei. Da kommt immer mal wieder ein neuer Artikel zu spannenden frauengeschichtlichen Themen. Außerdem haben wir das Vortragsangebot, das jetzt digital läuft. Das Datum des nächsten Vortrages ist der 10. Juni um 18.30 Uhr. Da wird es gehen um Frauen in der Welt von Game of Thrones, zusammen mit meiner Kollegin Isabel Busch. Und demnächst wird es einen weiteren Vortrag zum Thema Männlichkeiten in der Popkultur geben. Die Infos dazu finden Sie dann auf der Homepage. Und vom 24. bis zum 26. September findet unsere nächste Sommerakademie statt. Es gibt also einiges, auf das Sie sich freuen können.
Super, ich danke euch und vor allem danke ich Ihnen da draußen fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder einschalten oder Sie eventuell auch, sobald wir unsere Türen wieder öffnen können, auch im Haus der Frauengeschichte in Bonn begrüßen zu können.
Das war's für heute aus dem Haus der Frauengeschichte. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren. Für mehr Informationen über das Haus der Frauengeschichte und unser weiteres Angebot besuchen Sie unsere Website www.hdfg.de.